Hallo Alex, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Gern, hallo Jan, ja, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Also ich bin Alex Oberholzer und ich bin Filmkritiker, Filmredakteur bei Radio 24. Bis vor 2 Jahren habe ich auch noch im Bundesamt für Sozialversicherung in der Kommunikation geschafft. Aber dort bin ich vor 2 Jahren pensioniert worden. Die Radioarbeit gefällt mir so gut, dass ich noch über das Pensionsalter ausschaffe.
Weißt du, wann bist du mir zuerst mal so auf dem Schirm auftaucht?
Nein.
Die Filmkritiker mit dem Wolfram Knorr auf Star TV, habe ich so, jetzt in der Recherche habe ich die wieder entdeckt, als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich die immer mit Wohlwollen mir zu Gemüte geführt. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass jetzt wieder so irgendwie wieder der Kontakt so entstanden ist. Wann hast denn du für dich gemerkt, dass dir das Medium Film zusagt? Dir persönlich, vor der Arbeit?
Ich habe einfach während dem Studium gemerkt, dass ich zu viel Geld ausgebe fürs Kino. Und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich zu einem Passepartout, dass ich keinen Eintritt mehr zahlen muss. Da hat es damals, vor 100 Jahren, 2 Möglichkeiten gegeben. Entweder Platzanweiser oder Filmkritiker. Platzanweiser gab bei mir ja schlecht.
Ja.
Also habe ich gedacht, gut, dann muss ich irgendwie als Filmkritiker landen. Und dann habe ich gewusst, bei den grossen Zeitungen kann ich mich nicht einfach bewerben. Die haben ihre Stars, die ich immer lese. Also tue ich einmal bei einer kleinen, regionalen Zeitung mich melden. Dann habe ich mich beim 21 damals, also bei der Stadt Zürcher Zeitung, Jugendzeitung, mich gemolden und gefragt, haben Sie schon einen Filmkritiker? Sonst würde ich mich damit jetzt bewerben. Und dann haben die gesagt, zurückgeschrieben, Sie haben schon einen, Sie sind nicht immer ganz zufrieden mit dem, ich soll doch den und den Film anschauen und dann eine Besprechung schicken, so und so viele Ziele, also und so viele Zeichen. Dann habe ich das gemacht, habe die Filmkritik geschickt und dann Bescheid bekommen. Sie haben Freude daran, ich soll mich vorstellen. Und dann hat die Redaktion, ich bin mich dann vorstellen, dann haben sie mich kennengelernt, und dann hat die Redaktion darüber abgestimmt, wen sie jetzt für die Zukunft wollen. Der, was schon gehabt haben, oder mich. Und dann hat man sich für mich entschieden. Von da an hatte ich einen Ausweis gehabt, einen Presseausweis. Fürs Kino, wie also eingeladen worden, habe ich eine Pressevisionen. Und das Schöne ist ja, wenn du regelmäßig markierst, in einem Massenmedium, auch wenn es ein kleines ist, die Erfahrung konnte ich da machen. Es ist nicht lange gegangen, sind andere Zeitungen gekommen und haben gefragt, ob sie etwas haben von mir. Oder dann, irgendein halbes Jahr später, hat auch der Tagesanzeiger angerufen und gesagt, sie hätten den und den Film verpasst, den sie aber unbedingt müssten haben, ob ich ihnen etwas mache. Und so ist eine Zeitung um die andere gekommen. Also ich habe während dem Studium dann für ganz viel Zürcher, aber auch Ostschweizer, Westschweizer und so weiter, Zentralschweizer Zeitungen können arbeiten. Da hat es eben noch sehr viele Zeitungen und Zeitschriften gegeben, die nicht alle den gleichen Verleger gehört haben. Also hat man auch jede Filmkritik auch können verkaufen. Heute kann man sie ja höchstens nur einmal und dann wird sie 20 Zeitungen veröffentlicht. Also das war der Vorteil von so einer Zeit. Und das hat dann auch dazu geführt, weil ich dann regelmäßig immer konnte markieren als Filmkritiker, dass ich auch, wenn ich das Studium abgeschlossen hatte, habe ich gar keine Stelle suchen musste. Ich konnte gar nicht weiterarbeiten als Filmkritiker. Und gleichzeitig habe ich auch noch, weil ich relativ viel Geld gebraucht habe für das Zweitstudium, ich hatte auch kein Stipendium mehr, habe ich auch noch Schule gegeben. Und so habe ich nach Studienabschluss einfach weiterhin Schule gegeben, weiterhin für die Medien geschafft. Und irgendwann habe ich entscheiden, weil sowohl die Schule hat wollen, dass ich gewählt werde, dann hätte ich ein bisschen mehr Stunden müssen geben und die Medien haben immer mehr wollen. Dann habe ich mich dann können entscheiden und dann habe ich mich für die Medien entschieden.
Ist auch schön, wenn man sich entscheiden kann, wenn man beide will und dann kann man sich entscheiden.
Oder? Das ist ein wahnsinniges Privileg, ja.
Aber welchen Film hätte ich denn so ins Kino, vor dass du den Kritiker geworden bist, reingezogen? Was hätte dich am Kino, am Film begeistert? Gibt es da einen Film, wo dich in die Welt reingezogen hat?
Es ist eigentlich nicht ein Film. Der erste Film, den ich gesehen habe, war Easy Rider. Und der hat
sehr schön.
Ja, aber so wahnsinnig hätte mir gar nicht gefallen. Also, ich war einfach erschüttert vom Medium Kino.
Ah, okay.
Und zwar von der Tatsache, dass einem da die Welt näher gebracht wird. Oder? Also, wir sind ja relativ immobil. Und ich habe hier im Kino das erste Mal erfahren, ich muss gar nicht in die Welt kommt ja zu mir. Ja, nämlich im Kino.
Ja. Ja.
Und das hat mich so wahnsinnig fasziniert. Und dann bin ich eigentlich nach jedem Film gerade süchtig gewesen. Obwohl die ersten Filme mich eher auch erschüttert haben. Also der zweite war dann der mit der Maria Schneider und der Marlon Brando.
Ah, Tango.
The Last Tango of Paris.
Ja.
Genau. Und der hat mich total erschüttert. Und meine Lieblingsfilme habe ich nicht hier kennengelernt. Es ist ein später erst, ist Casablanca dazugekommen, ja. The Big Sleep, Film, die mir dann sehr, sehr gut gefallen haben. Oder dann auch einmal vom Alain René, ein Film, L'année dernière à Marienbad. Den kennt eigentlich fast niemand. Und das sind so die Filme, die mich dann total reingesogen haben. Und dann später Les Amants du Pont Neuf, für mich der schönste Liebesfilm. Das sind so die Filme, die mir dann schon gesagt haben, dass es richtig ist, dass ich am richtigen Ort bin, weil da wirklich ganz tolle Sachen in dieser Welt passieren, die auf so wunderbare Art zu mir kommen.
Ja, das mit der, dass die Welt zu einem kommt durch den Film, so bin ich auch so ein bisschen zum Filmliebhaber geworden, weil eben nachher kann man sich ja dann in der Thematik hin, jetzt mit dem Internet noch ein bisschen mehr thematisieren und ein bisschen mehr vertiefen. Aber eben, ich bin auch wie du früher im Zaffolter in die Schule gegangen. Und das ist dann schon auch ein bisschen in so einem Berg, eben ein bisschen abgeschottet. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass dann das Kino so wie der Türöffner zur Welt war. Ist das auch so gewesen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe gar nicht gewusst, du bist auch im Kinderspital voll.
Ja, zuerst, ja,
Ja, das ist ein absolutes Paradies, oder? Also, das ist ein Paradies und dort bin ich auch 12 Jahre aufgewachsen, also von 1 bis 12 bin ich dort gewesen. Und für mich ist das auch so gewesen. Das ist einfach das Märchenschloss und am Gartenhag hat die Welt aufgehört.
Das ist so.
Und dann bin ich das erste Mal auf die Welt gekommen, wo ich plötzlich müssen das Paradies verlassen. Und die Welt hat mir dann gar nicht gefallen, nachdem er dort oben im Paradies ist. Und die Welt hat mir dann eigentlich erst wieder gefallen, als ich das Kino kennengelernt habe.
Ja, ich habe immer dürfen heim, oder?
Also, das ist halt der Unterschied zwischen deiner und meiner Generation.
Und das hat dann aber auch wieder zur Spannung geführt, weil irgendwie habe ich dann daheim die Welt gesehen und dann eben das Paradies. Und eben für mich ein bisschen so, wie soll ich jetzt das sagen? Wenn ich es als Film würde beschreiben, habe ich ein bisschen so einen Flug übers Kuckucksnest ein bisschen die Erfahrung gemacht mit den Pädagogen. Also nicht, dass die mir Elektroschocks gegeben hätten, aber so mit der Sprache ein bisschen, ja, wir wissen schon, was für dich gut ist und ein bisschen so Behinderung ein bisschen über den Menschen und über den Charakter gestellt. Und da habe ich immer ein bisschen gegen das Stigma da ankämpfen, oder?
Klar, weil du beide Welten kennt hast.
Genau, oder? Genau.
Mir ist das gar nicht bewusst gewesen. Ich habe bis 12 nicht gewusst, dass ich behindert bin, oder? Weil sind ja alle.
Ja, wir alle. Ja.
Und das Personal hat mir ja nicht als seinesgleichen angeschaut. Das sind fremde Leute gewesen. Ich habe ja, bis ich das Spital verlassen habe, nicht einmal gewusst, dass die auch essen müssen.
Ehrlich?
Schlafen.
Okay.
Man hat die nie gesehen essen, man hat sie nie gesehen schlafen. Das sind Wesen von einem anderen Stern gewesen.
Ja, und wie... Eben nachher, wenn du so dein Heimkommen bist, was ist denn so ein bisschen, ist das ein Kulturschock gewesen? Weißt du, wo dann die andere Welt nach dem Gartenhag war?
Also, es ist mir vorgekommen, als würde ich in den Güllentrog geschmissen.
Oh.
Es war ganz grauenvoll gewesen.
Okay.
Weil vorher das Paradies, lauter liebenswerte Menschen, alles Frauen. Es hat 2 Männer in meiner Kindheit.
Ja.
Das war der Professor gewesen. Bei dem hat man einmal pro Monat nackt auf den Boden liegen und dann hat er gesagt, Gipsbett, Operation, Nachtschiene, also der Folterer. Ja. Und der Gärtner, heute würde man sagen, einen geschützten Arbeitsplatz. Wenn der irgendwo auftaucht ist, dann ist man sich sofort verstecken, damit man ihn ja nicht irgendwie mit dem konfrontiert wird. Und dann die Hei, plötzlich ein Vater, also mit dem habe ich gar nichts können anfangen.
Ah,
ich weiss auch nicht, ich bin gerade hinten rausgefallen, als er zur Tür reingekommen ist, weil im Spital haben alle Stühle alleine gehabt. Bei mir zu Hause hatte es ein Taburettchen gehabt. Ich bin verschrocken, wollte hinten anlehnen und bin gerade hinten rausgetatscht. Also es war wirklich ein sehr schlimmer Übertritt gewesen. Man war sich damals auch nicht bewusst gewesen, was man einem Kind antut, wenn man es einfach von einem Tag auf den anderen nach so vielen Jahren in eine fremde Welt platziert. Heute kennt man das Thema natürlich und tut entsprechend Kind vorbereiten, wobei man tut es auch gar nicht mehr aus der Familie so wegnehmen. Sie haben ja Besuch und sie können immer wieder heim. Ja. Die Eltern können sie jederzeit besuchen. Früher hat man halt gesagt, kommen Sie bitte Ihr Kind nicht besuchen. Sie bringen eh nur Bazillen und züchten Heimweh.
Aber züchtet Heimweh, oder? Nachher haben Sie wieder so Diskussionen aus. Effekten, warum kann ich nicht heim oder so. Darum hat man ja gar kein 12 Jahre fast nicht heim. Das finde ich schon, finde ich die Entwicklung schon sehr gut, dass es gleich ein bisschen wie soll ich sagen, durchlässig wird.
Ja, ja, klar, ist absolut aber notwendig.
Vor allem, wie hast denn du nachher die Schulzeit eben bis 12 dort war die Schule und nachher?
Also weißt, ja, ich bin dort in der Schule. Es gibt das kennst du auch, spitalinterne Schule. Dort ist man einfach in der Schule. Und es ist mir nie schwer gefallen, irgendwie am Schulstoff zu folgen. Durch das konnte ich immer eigentlich ein bisschen machen, was ich wollte. Und die Schule war lustig. Und dann in der vierten Klasse habe ich mich ins Dorf in die Schule, weil ich offenbar einmal, das habe ich dann später in meiner Krankengeschichte gelesen, eine Lehrerin mit dem Stock auf den Fuß tätschelt haben. Dann hat das jemand gesehen und daraus gefolgert, so steht es in meiner Krankengeschichte, ich sage intellektuell unterfordert. Man hat also nicht den pubertierenden jungen Mann gesehen, sondern den intellektuell unterforderten Primarschüler. Und hat dann gesagt, er muss zu einem Mann in die Schule, und zwar ins Dorf. Und dann bin ich zu einem alten Mann ins Dorf in die Schule. Und das war dann der erste Schock gewesen. Einfach. Es war nur noch langweilig. Absolut langweilig, absolut unsinnlich. Vertrödelte Zeit, dort habe ich mich gelernt, langweilen. Und dann in Zürich musste ich dann in die Normalschule. Und dort war dann die Schule wenigstens spannend. Das war viel eine bessere Lehrerin, wieder eine Frau. Sie hat guten Unterricht erteilt, das hat mich interessiert. Und darum habe ich den Anschluss von der Sonderschule in die Normalschule relativ gut geschafft.
Ja, da hört man ja auch viele Sachen, dass der Gap manchmal ein bisschen schwierig fällt, aber anscheinend hast du gute Lehre gehabt, die dich gut können in den Sog reinziehen, oder?
Sie hat mich interessiert, also habe ich ihr gefallen, also habe ich aufgepasst.
Ja, manchmal geht es ziemlich einfach. Aber wenn jetzt du wieder zurück zum Film, einen Film reingehst, was ist dir wichtig an einem Film?
Dass er eine gute Story erzählt.
Okay.
Er muss mich packen durch eine gute Geschichte. Ein Film kann noch so schön gemacht sein, noch so toll geschnitten sein, noch so tolle Bilder haben. Wenn er mir keine Geschichte erzählt, die mich interessiert und die mich aus irgendeinem Grund packt, dann bleibe ich draussen. Und dann ist es für mich, ja, vielleicht halt schon irgendeine so ein Kunstwerk, okay, aber nicht eins, das mich seelisch, intellektuell packt. Und es muss alles vereinen. Und das Wichtigste ist aber für mich die Story.
Welcher Film jetzt in der neueren Zeit hat eine gute Story gehabt für dich?
In der neueren Zeit, der Christopher Nolan, der gefällt mir halt wahnsinnig. Also Inception zum Beispiel, oder? Kann man nicht nur Gedanken klauen, sondern kann man Gedanken auch steuern und so damit die Welt verändern.
Ja.
Und inwiefern tut dein Denken auch die Realität beeinflussen? Es geht ja so weit, dass sich dort ganze Städtezüge verbeugen, oder? Und so Sachen, das fasziniert mich schon sehr.
Ja, der letzte, der mich sehr fasziniert hat, weil es auch ein Storymix war, ist Parasite, der koreanische. Weil der hat jetzt keine klare Schore, sondern er bricht ein bisschen mit dem Schore. Und das sieht man sehr selten in den jetzigen Filmen, sondern sie bleibt sich der Schore wie so treu und probiert nicht ein bisschen etwas Neues.
Wobei, das bricht jetzt immer mehr auf. Also ich glaube, das kommt schon immer mehr, weil es ja eben schon dermassen viele Sachen gibt, gibt es jetzt immer auch mehr Überschneidungen und dass Sachen eben verfremdet oder auch kompiliert werden und so die Genre-Mixes. Die kommen jetzt immer mehr. Und das ist natürlich etwas sehr Spannendes, das stimmt.
Ja, es ist so wie früher, jetzt merke ich ein bisschen so, wie die Sandaletten-Filme, wo das ein bisschen war. Und dann plötzlich haben so Martin Scorsese, Spielberg gekommen. Und jetzt mit den Superheldenfilmen passiert auch ein bisschen ein Gegenpol. Jetzt mit dem Daniel Villeneuve oder jetzt eben mit dem Nolan, wo es ja schon gibt, aber wo ich etwas anderes probiere. Oder den Mainstream ein bisschen verlöhnt und ein bisschen etwas Neues machen.
Ja, wobei ich muss sagen, Superheldenfilme interessieren mich jetzt eigentlich gar nicht, weil nein. Dort spielt ja die Story eigentlich gar keine Rolle mehr. Dort geht es nur noch ums Spektakel.
Ja, und um...
Um den technischen Fortschritt. Und heute ist ja der technische Fortschritt eigentlich vor allem ein digitaler. Und das, das packt mich dann weniger.
Nein, sondern eben... Das ist dann einfach so viel, viel Lichteffekt und viel Effekt, aber eben wenn die Story dir mal überleist, dann geht
es ein bisschen runter. Es ist von lauter Effekt halt eine Effekthascherei und auf das bin ich ein bisschen allergisch.
Ja, aber eben, dann gibt es so einen Guy Ritchie mit Gentleman, der dann wieder sehr verschachtelt ist, oder? Ja, da habe ich kurz in deine Kritik hineingeschaut, weil den habe ich jetzt auch als letztes gesehen, deine Kritik gesehen und ich muss sagen mal, also es widerspiegelt auch ein bisschen meins. Wohl ein bisschen Guy Ritchie, ein bisschen in die gleiche, also so die gleiche Leitmotiv immer wieder hat und gute Dialoge
hat. Er hat sehr gute Dialoge, das ist mir auch wichtig, das gehört natürlich zur Story. Dann hat er einen wahnsinnig frechen Witz, ja. Das gefällt mir natürlich auch. Und er ist sowieso halt, man merkt ihm schon noch so, das raue Britische an, das drückt ja. Halt immer wieder.
Das schnuddrige
ja, auch wenn er Mainstream-Film macht, das drückt einfach durch. Ja. Und da kommt immer noch eine Art, so fast ein Spülsteinrealismus dazu. Und das gibt dem Hochglanzprodukt einen gewissen Reiz.
Und aber Regisseur, wer beeindruckt dich jetzt außer dem Nolan? Vielleicht auch ein bisschen Arthouse?
Ja, also da könnt ihr jetzt gar nicht einzelne Namen rausnehmen. Da gibt's, das gibt ganz viel. Da gibt es Franzosen, da gibt es vor allem den britischen Film, der gefällt mir also schon sehr. Und da bin ich wahnsinnig offen. Ich gehe auch ohne Vorurteile an all die Filme. Die Leute fragen mich ja viel, an was für eine Pressevision gehst du morgen? Und da muss ich es einmal enttäuschen und sagen, ich weiss einfach am 9. im Alba oder am 9. im Cinemax oder irgend so etwas, weil ich tue mich vorher gar nicht gross darum kümmern, was für einen Film sehe ich. Ich tue mich auch nicht vorinformieren. Ich will wirklich, obwohl ich jetzt schon fast im biblischen Alter bin, immer noch jungfräulich an einem Film. Ich lasse mich überraschen, von wem ist er, was für Schauspieler machen mit. Ich lasse mich wirklich überraschen. Und das finde ich mit etwas Schönes. Einfach am Morgen früh kaum duscht und Zähne putzt und einen Kaffee hinterher gegossen, zu schauen, was kommt jetzt da auf mich zu.
Ja, das, da kann man sich wirklich wie so früher als Kind einfach mal die grosse Leinwand und schauen, was passiert.
Genau. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, du, jetzt machst du das schon 40 Jahre, kannst du überhaupt noch ins Kino? Ja, ich kann. Genau okay. Wegen dem, wegen dieser wahnsinnigen Neugier.
Wie viele Filme schaust du durchschnittlich jetzt in einem Jahr?
Also vor Corona waren es 3-4 pro Woche. Also jetzt kannst du ausrechnen, mal etwa 50. Das sind viele. Und jetzt, Corona hat halt wirklich einen wahnsinnigen Bruch gegeben. Oder? Also es hat lange keine Pressevisionen mehr gegeben. Jetzt laufen es langsam wieder an. Aber wenn die grossen Filme ins Kino kommen, weiss man noch nicht. Ich musste auch im Radio jetzt müssen umstellen. Ich habe dann sofort umgestellt von Filmkritiken auf Fernsehtipps. Also einfach jeden Tag, weil es ist von diesen vielen Filmen, die man heute Abend kann wählen kann, in diesen 100 Sendern, die es gibt, welches ist der beste, welches ist der empfehlenswerteste. Und jetzt mache ich wieder Kino, aber jetzt mache ich vor allem auch viel Autokino.
Autokino hat auch einen Reiz und ist ganz etwas anderes als normales Kino?
Ich finde, es ist etwas völlig anderes, aber ich lasse mir von den Leuten sagen, die viel in Amerika sind, dass es also sehr beliebt ist dort, dass es schon etwas Tolles ist. Und ich bin jetzt einmal da gewesen und es hat einen gewissen Reiz. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mich noch daran gewöhnen könnte.
Sehr schön. Was mich, es ist schön, mich halt immer wieder, und die Filme muss ich halt auch immer wieder schauen, immer wieder inspiriert ist. Der Akira Kurosawa ist halt schon auch ein bisschen älter. Gutzli, aber die Filme sind immer noch top aktuell, gewisse Thematiken, finde ich jetzt. Und man sieht ja auch immer wieder, wie sie diese Thematiken aufgegriffen wird für verschiedene Filme. Oder wenn ich jetzt schaue, die Sieben Samurai sind ja mehrmals irgendwie recycelt worden, die Grundhaltung. Der Regisseur bewundere ich immer noch.
Also ich denke auch, grosse Filme, grosse Regisseure veralten nie. Die sind immer aktuell. Was aber natürlich sich verändert, das sind unsere Sehgewohnheiten. Ja. Und einer meiner Lieblingsregisseure, als ich jung war, das war der Michelangelo Antonioni. Und da hat es letztens eine Retrospektive gegeben und ich habe mich sehr darauf gefreut und gedacht, muss ich alle noch mal schauen? Dann habe ich einen noch mal geschaut und gewusst, ich muss sofort aufhören, sonst tue ich mir mein grosses Idol zerstören.
Okay, weil
Sehverhalten. Gefühlt alle halbe Stunde kommt ein Schnitt.
Ja.
Und so weiter. Oder? Also, es ist langsam geschnitten und die grossen Gefühle, die ich damals als Jugendlicher gemeint habe, das sind wahnsinnig grosse Gefühle, die mir jetzt da von den schönsten italienischen Stars vorgetragen werden. Muss ich heute mit dieser Filmerfahrung, die ich jetzt habe, und vielleicht auch mit ein bisschen Lebenserfahrung, die ich in der Zwischenzeit gesammelt habe, muss ich sagen, oh Gott, ist das dick aufgetragen. Das grenzt da so an Kitsch. Das vertreibt man als Jugendlicher. Und damals in den 50er Jahren war auch das Kino noch viel neuer gewesen und da hat man halt noch ein bisschen dicker aufgetragen. Aber heute hat da natürlich schon sowohl technisch wie auch inhaltlich eine Sensibilisierung stattgefunden, wo es dann ein bisschen schwierig ist, das aus heutigen Perspektiven anzuschauen. Aber die Themen, da hast du völlig recht, die bleiben aktuell.
Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wie auch verschiedene Länder verschiedene Filme machen. Oder? Wenn ich jetzt an einen Karasmäki denke, finnische, also eben, was ich wegen 5 Minuten, also einfach nur das Bild und vielleicht etwas von den Filmen, einen Hollywood-Film, viel mehr geschnitten wird und explodiert.
Klar, aber nicht vergessen, im Charismäcki siehst du vielleicht 5 Minuten ein Bild, aber irgendwann kommt dann ein kleines Tränchen aus dem Augenwinkel.
Ja, das passiert schon etwas. Das musst du eben sehen, oder?
Also ja, darum, man muss schauen.
Der zeigt das nicht mit dem Zeigefinger, was er will. Oder, oder wenn ich jetzt eben einen asiatischen Film schaue, wo dann viel so Story im Vordergrund ist und einfach eben experimentierfreudig ist, das ist schon auch eben Medium-Film
ist. Nein, das super. Ist ganz klar. Also, du kannst 2 Minuten in einem Film schauen und dann weißt du, ist es Französisch oder Englisch oder Asiatisch oder Hollywood. Auch wenn du keinen Ton hörst, also nicht über die Sprache.
Und wie siehst du es jetzt so, wenn das Thema Behinderung im Film, gibt es da für dich auch so Paradebeispiel oder eher, wo du abratest? Oder wie siehst du die Thematik im Film?
Also, gell, ich bin da natürlich Partei. Ich bin ja Präsident vom Filmfestival Look and Roll Behinderung im Film. Und dort zeigen wir Kurzfilm zum Thema Behinderung, alle 2 Jahre in Basel. Jetzt ist dann gerade wieder eins. Und für mich ist ganz klar, ich finde immer toll, wenn Menschen mit Behinderung in einem Film vorkommen. Auch wenn es eine grausame Schnulze ist und man total muss sagen, erstens sieht man von Kilometer weit weg, dass der Schauspieler nicht behindert ist. Er sitzt zwar im Rollstuhl, aber es ist kein Mensch mit Behinderung. Dann wird er furchtbar dargestellt, total klischiert. Das ist mir alles gleich. Hauptsache, er kommt vor. In einem Rosamunde-Pilcher-Film ist die Liebe, die gezeigt wird, auch völlig klischiert, oder?
Ja, natürlich.
Und niemand sagt, oh, die Liebe, also gut, dann darf auch der im Rollstuhl irgendwie klischiert gezeichnet werden. Aber es gibt schon einen Fortschritt. Es gibt immer mehr Filme, wo Menschen mit Behinderung auf gute Art gezeigt werden. Und der Durchbruch ist natürlich schon gekommen mit Les Intouchables, ja. Weil das einfach so ein internationaler Grosserfolg geworden ist. Es ist eine französische Komödie, die international gigantisch abgeräumt hat. In 7 Jahren war es der erfolgreichste Film in der Schweiz. Zum Beispiel in Frankreich sowieso, aber auch in der Schweiz, vor allem Hollywood-Produktionen.
Der ist auch ein Jahr, zwei fast in jedem Kino noch gelaufen.
Genau. Das, ja. Jawohl, und dort ist eben der Behinderte nicht als armer Tropf gezeigt worden, sondern als, also erstens ist es ein Aristokrat, sehr ein Selbstbewusster. Er protzt mit dem Klotz, er hat Geld, er hat eine schöne Assistentin. Er ist ein wahnsinnig sympathischer Typ. Und dann das Zusammenspiel mit seinem Gegenpol, oder? Der, der sich zwar kann bewegen kann, der ein Tänzer ist, auf allen Drahtseilen, aber eben ein bisschen eine zwielichtige Gestalt ist. Ja. Wie die sich dann zusammenfinden, wie die voneinander profitieren, das ist ein Buddy-Movie sondergleichen. Sehr, sehr sympathisch. Und wenn auf so eine sympathische Art das Thema Behinderung der Masse, und Kino ist ein Massenmedium, näher gebracht wird, dann finde ich das immer auf jeden Fall ein Gewinn. Und wie gesagt, ich gehe heute sogar so weit zu sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, in was für einem schlechten, miserablen Film Menschen mit Behinderung vorkommen. Hauptsache, sie kommen
vor. Es ist Sichtbarkeit.
Jawohl, sie müssen sichtbar sein. Menschen mit Behinderung braucht es immer in Haupt- und in Nebenrollen. Hauptsache, sie kommen vor.
Ja, und wenn man dann tiefer in die Thematik geht, finde ich dann, eben, die Türöffnung ist schon undischabel, aber nachher so mein linker Fuß mit dem Daniel Day-Lewis finde ich sehr gut, auch weil es selber auch einen Spass, also weil er gut Spastik überbringt und auch ein bisschen so das Familiäre, wo dann auch viel Thema Behinderung auch ist, den finde ich sehr gut. Oder wenn es um Assistenz geht, mit dem McElroy Inside I'm Dancing, wo zwei Iren miteinander wollen, Wege gründen mit Assistenz und aus der Institution rausgehen. Und dort auch ein bisschen siehst, an was es manchmal scheitern, wenn sie Wohnungen anschauen. Oder? Und einfach nicht genau sagen, wir sind im Rostel, sondern einfach an die Wohnungsbesichtigung gehen und der Makler nachher ein Problem hat. Was mache ich jetzt mit diesen zwei? Sie sagen, ich würde gerne die Wohnung anschauen. Oder? Das finde ich dann auch noch sehr schön aufgegriffen, vor allem die zwei.
Klar, Behinderung ist ja nie ein Problem, isoliert nur für sich. Natürlich ist das auch, wenn einem Sachen wehtun oder wenn man Sachen nicht machen kann. Aber es ist ja immer, Behinderung kommt ja immer dann auch zum Ausdruck in Konfrontation mit der Gesellschaft, oder? Und das zeigt auch mein linker Fuß ja sehr gut, oder? Also wie dort der kleine... Der kleine Spastiker, der wird ja eigentlich gar nicht zur Kenntnis genommen. Er wird geliebt von den Geschwistern und von der Mutter. Der Vater kann nicht bei dem anfangen. Aber sobald er dann anfängt zu schwätzen, anfängt zu schreiben vor allem, ja, dann tut er quasi gesellschaftliche Normen erfüllen. Ja. Und über diesen Umweg akzeptiert man ihn dann. Also, Gesellschaft, die Inklusion, das ist natürlich etwas wahnsinnig Wichtiges, was in diesen Filmen immer eine ganz wesentliche Rolle spielt.
Und bei Look and Roll, ich war auch schon ein paar Mal in Kinos, also wo Look and Roll passiert, also wo Filme gezeigt werden. Dort ist mir ein Film sehr stark im Gedächtnis geblieben, also zwei. Der mit dem Köllo, nicht Köllo, sondern er kann nicht reden und will sich daten. Und sie schreiben sich immer und nachher gibt es dort so, sie schreibt, sie sagt, ich will sich treffen und hat sich da schon überlegt, was er muss machen.
Meinst du den Stotterer?
Ja, genau. Ja.
Ja. Den Film haben wir ja für unser Festival ausgeschaut, haben ihn dürfen zeigen und nachher hat er den Oscar gewonnen.
Ja.
Dann hätten wir uns ja nachher, für den besten Kurzfilm, dann hätten wir uns ja nachher gar nie mehr können leisten können. Ja,
der ist sehr schön.
Und dann hat es nochmal so einen gegeben, mit einem Mädchen, der nicht kann, auch wieder. Nein, mit einem gehörlosen Mädchen.
Ah, okay.
Und das hat so eine gut situierte Familie und stellt dann einen Babysitter an für das kleine Mädchen. Und der Babysitter lernt dann Gebärdensprache, um mit dem Mädchen können zu reden. Und die Eltern wollen das aber nicht. Die wollen, dass sie Lippen, also
Lippenliste,
Lippensynchron kann reden, damit sie mit dem auch reden können. Und da gibt es einen Konflikt. Und das ist auch wahnsinnig rührend. Haben wir auch ausgewählt, hat auch der Oscar gewonnen.
Und der zweite ist das Vorstellungsgespräch.
Mit Risium 21.
Ja, den finde ich auch super.
Ja. Australischer Kurzfilm.
Ja, den finde ich super. Vor allem, weil er der Genormte, also der Fußgänger. Ich meine, das ist ganz normal Vorstellung. Und er muss dann flexibel sein, weil ganz andere gestellte Fragen bekommt. Das ist göttlich, oder?
So quasi eine Umkehr von der Situation.
Genau. Mhm. Und jetzt, wenn du viele Kinos gehst, Barrierefreiheit, wie nimmst du die wahr? Ich habe mal ein Interview gelesen, wo du sagst, die Schweiz ist ein Entwicklungsland, was Barrierefreiheit anbelangt. Willst du das ein bisschen ausführen?
Ja, ich kann einfach... Das betrifft nicht nur Kinos. Ja, ich habe ja wahnsinnig Mühe, irgendwo noch jemand hinzugehen.
Ja.
Es ist ja, natürlich wird es jetzt langsam besser. Jetzt hat man langsam Niederflurzeug und man hat langsam irgendwelche Klappen, die man kann, damit man auch ins Tram kommt oder in einen Bus. Aber es hat wahnsinnig lang gedauert und es ist ja immer noch nicht hundertprozentig. Und ich habe gerade letzte Woche hatte ich ein Referat in St. Gallen. Ich bin eine Stunde vorher auf dem Bahnhof gewesen. Also eine Stunde vorher im Referatssaal reden. Und ich habe mich angemeldet. Man muss sich immer anmelden, auch wenn es ein Niederflurzug ist. Und da kommt einfach kein Niederflur, ein Ersatzzug. Und dann habe ich den Zug verpasst. Dann habe ich gewusst, es fahren noch 3 Züge auf St. Gallen, bevor ich das Referat habe. Es war kein einziger Niederflur gewesen. Also ich habe es Hurenpuff gehabt. Nein, so Sachen, das ist einfach mühsam und das sind ja Hauptlinien, das sind nicht nur kleine Sachen. Und Kinos sowieso, also jetzt, ich habe auch im Moment, weil ich auch immer älter werde, immer mehr Mühe, überhaupt noch können, in Kinos zu gehen. Es gibt neue Kinos, die gut rollstuhlgängig sind, aber alte, die es überhaupt nicht sind. Oder dann haben sie Treppenlift, die meistens halt nicht funktionieren.
Ja, wir sind gewartet werden
oder so. Ja, oder niemand weiss, wie es funktioniert. Ja. Und, nein, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Nein. Es ist nicht selbstverständlich, wo längstens müsste sein.
Aber wie geht man an die Gesellschaft an, um die Thematik aufzubrechen? Halt wirklich immer wieder rausgehen und die Fälle sichtbar
machen. Ja, man muss einfach markieren. Ja. Man muss annehmen, man muss halt mit dem Rollstuhl vor die Stege und dann blöd dastehen und irgendwie... Aber man ist nicht immer bereit, das zu machen. Man hat nicht immer die Laune dazu. Manchmal geht es einfach auf den Wecker, manchmal ist man auch irgendwie nicht in Form. Es braucht ja immer eine wahnsinnige Kraft, sich dem auszusetzen. Und die hat man nicht immer, die hat man nicht zu jeder Zeit.
Nein, und ja, dann sage ich halt auch manchmal kann ich gut erklären, also weißt du, meine Situation und manchmal denke ich einfach, nein, also ich habe keine Lust, jetzt muss es einfach gemacht werden. Also eben so, bei Kind bin ich immer offen, weil die sind lebensfreudig, die können mich halt auch fragen, dort bin ich immer bereit, aber ich muss jeder Person immer alles müssen ins Detail erklären. So sehe ich das. Aber ich mache das auch oft. Ich gehe einfach in das Restaurant rein und frage dann halt manchmal, ob ich reinkomme, wenn sie mir helfen. Und dann halt, wenn es keine Behindertentoilette haben, ich habe eine Urinflasche dabei, dann frage ich, ob ich ins normale WC reinkomme. Das geht ja dann auch. Und wenn das halt nicht ist, frage ich, ob sie sonst einen Raum haben. Und dann gehe ich halt in das Räumchen. Und nachher gehe ich halt an die Tresen an und sage, bitte lernen. Und dann merke ich dann schon auch, sie müssen vielleicht etwas machen. Manchmal bin ich ein bisschen so herausfordern, aber ich gebe dir recht, manchmal hat man wirklich keine Lust. Und auch halt, nicht immer das Lust, nachher die Emotionen auszuhalten. Manchmal sind es gute, manchmal sind es eher weniger gut. Ja, aber das ist dann manchmal so ein
Drahtseilakt. Also da bewundere ich deinen Mut. Also das habe ich jetzt noch nie gemacht, dass ich da eine Urinflasche am Tresen abgebe.
Ja, das muss manchmal. Aber ja, aber es ist ein Drahtseilakt. Aber wie nimmst du denn jetzt so, eben, wenn jetzt du von deiner Schulzeit anschaust, wie wird denn das Thema Behinderung thematisiert? Und wie nimmst du auch die Selbstvertretung wahr?
Also da hat sich natürlich in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel entwickelt. Oder? Ja. Als ich damals in die Normalschule gekommen bin, da war ich der Einzige im Schulhaus und es hat niemand gekümmert, dass ich in der Pause immer alleine im Schulzimmer bleibe, derweil alle anderen gehen spielen. Das ist gar nicht aufgefallen, ist halt so. Wenn er nicht laufen kann, soll er dort hocken bleiben. Und heute weiss man, also heute gibt es ja Sonderpädagogen, Sonderpädagoginnen und es gibt, man ist aufmerksam, man nimmt Rücksicht, man schaut, dass irgendwie nicht, also es ist auch nicht nur einer pro Schulhaus, sondern es sind immer mehrere. Da hat natürlich eine wahnsinnige Öffnung stattgefunden und auch ein Bewusstsein sich entwickelt. Und ich glaube, das ist nicht mehr vergleichbar mit früher. Aber es ist auch wichtig, und es ist auch wichtig, dass alle Leute, die eben irgendwie betroffen sind, dass die halt wirklich rausgehen. Früher hat man es halt versteckt in den Heimen, in den Sonderschulen, in den geschützten Werkstätten. Und heute probiert man sie ja wirklich zu integrieren. Und durch das sind sie auch viel mehr in der Öffentlichkeit und durch das werden sie auch viel mehr wahrgenommen. Und da ist man schon auf dem richtigen Weg. Es ist einfach manchmal ist ein bisschen mühsam zu konstatieren, wie wahnsinnig langsam und langwierig der ganze Prozess ist.
Ja, und vor allem, wenn du eben siehst, wie gewisse andere Länder mit weniger Geld, aber auch einem anderen Bewusstsein auf Behinderung zugehen. Ich denke dann manchmal, mit den Ressourcen, die die Schweiz hat, sollte man auch gewisses einfacher können machen.
Weil ja. Also darum habe ich ja gesagt, die Schweiz ist ein Entwicklungsland, was Integration anbelangt oder was Zugänglichkeit anbelangt. Weil ich merke das, kaum gehe ich über Grenzen, habe ich viel weniger Probleme. Also im Ausland sind erstens alle Behindertenparkplätze immer frei. In Zürich sind sie ja immer besetzt, weil du hast die kleinste Busse, oder? Es ist, wie okay. Es ist wie ein Parkverbot. In Amerika kostet es, also als ich das letzte Mal zu Amerika war, sind immer alle frei gewesen und dann mal einen Polizist gefragt und gesagt, das sei also bei uns ganz anders. Dann hat er gesagt, ja, es kostet halt Minimum $700 und das Auto werde ich sofort abgeschleppt. Also es wird nicht einfach 20 Franken Buße unter den Scheibenwischer geklebt, sondern das Auto wird abgeschleppt und dann muss man $700 zahlen, um es wieder auszulösen. Und dann ist klar, dann wird es nur benutzt, ja, mit denen, die eine Bewilligung haben.
Halt
aber auch anderes Beispiel, wo ich, immer wenn ich in Spanien bin ich so baff, dass ich, wo ja einen guten Rollstuhl habe, ein schickes Modell, dort komme ich mir vor, wie wenn ich mit einer Antiquität unterwegs wäre. Ja. Und dann habe ich mal gefragt, wieso die alle so gute Rollstühle haben, auch toll motorisiert sind. Und in Spanien ist das Behindertenwesen gekoppelt mit der Landeslotterie. Und darum haben die genug Geld. Oder? Die haben ja mal lange, das heisst ONCE, die haben lange ein Radteam gehabt, das gesponsert haben. Und darum haben die genug Geld und einfach immer die besten Fahrzeuge.
Ja. Nein, aber es ist halt schon so. Aber ich probiere, Politiker sitzen dann auch oft bei mir, also klar zu sein. Und die müssen dann Stellung nehmen zum Thema Behindertenpolitik. Und ich probiere, Barrierefreiheit immer als gesellschaftlichen Mehrwert anzuschauen.
Oder? Das ist es auch. Das ist es auch. Also heute, wo alles irgendwie mit zum Beispiel Eintritt pro Sekunde gemessen wird, da geht es viel schneller mit dem ebenerdigen Einstieg, oder?
Ja, oder auch mit Kinderwagen.
Klar, oder? Kinderwagen, Leute, die sonst Rollatoren oder einfach Leute, die irgendwie ein Bein gebrochen haben und gleich mit VBZ fahren.
Aber
das ist ganz klar.
Weil man von der Sichtbarkeit aber bei uns aber noch zu wenig sieht, kann man auch von der Verhältnismäßigkeit einfach gut reden, oder? Darum sage ich immer, gehen Sie gut verstopfen, weil dann geht die Verhältnismäßigkeit extrem schnell rauf. Und dann passiert es ziemlich schnell, oder? Aber ich merke auch, dass halt der Kanton Geist da halt auch viel mitspielt. Der Kanton Zug, der kleiner ist, probiert ein bisschen etwas zu machen, wo auch ziemlich schnell geht. Aber das Paradebeispiel finde ich immer, wir haben eine Buslinie, die auf Knonau geht. Und Knonau ist ja dann nicht mehr Zug. Und wir in Cham haben eine Haltestelle, die auch fertig ist, aber Knonau schau das jetzt nicht als wichtig an. Also du kommst gerade rein, aber gerade raus kommst du nicht mehr. Das findest du dann wieder manchmal so. Schwierig.
Das ist total mühsam. Also, ja, klar.
Schwierig. Und jetzt so, auf welche Filme freust du dich jetzt in der Zukunft? Oder lässt du dich wirklich berauschen, wenn sie dann aktuell sind? Oder gibt es da ein, zwei Highlights, die du schon ausgeschrieben hast?
Ja, also im Moment ist natürlich schon der neue von Christopher Nolan, ja. Tenet. Da ist einfach schon, da bin ich wahnsinnig neugierig drauf, weil er einfach für mich der innovativste ist im Moment. Und dann, ja, ich gebe es zu, ich freue mich auf den James Bond.
Ja.
Ich freue mich auf den. Und auch auf Mulan freue ich mich. Also, ich habe jetzt wieder mal Lust auf einen wirklich auf einen Blockbuster. Weil das hat es jetzt lange nicht mehr gegeben. Jetzt kommen nur so die kleinen Filme und die sind ja schon gut und schon recht. Aber jetzt muss wieder einmal eine Maschine, eine Unterhaltungsmaschine.
Richtig.
Und aber das freut mich schon.
Wie nimmst du das jetzt so wahr, wenn jetzt noch so Netflix und so den guten Regisseuren ein Budget bietet, das dann halt nur auf Netflix kommt, jetzt wie The Irishman oder so. Wie nimmst du die Entwicklung wahr?
Gut, bis jetzt ist es ja so, dass die guten Netflix-Sachen, die kommen ja ins Kino, oder? Irishman ist ins Kino gekommen. Und,
den finde ich super.
Ja, und einen anderen auch noch, den ich jetzt gerade
Roma
ist. Roma, ja, genau. Ja. Roma, ich meine. Und vom Inarritu. Und sonst muss ich sagen, Netflix geht völlig an mir vorbei. Also Serien, okay. Ich kann gar nicht mit Serien anfangen. Ich habe ja 4 Kinder großgezogen und die sind jetzt zwar erwachsen, aber ich habe immer gesagt, du kannst nicht 4 Kinder haben und dann eben noch irgendwie Netflix. Das ist unmöglich, weil Netflix ist ein wahnsinniger Zeitrauber. Ja. 4 Kinder beanspruchen auch viel Zeit. Jetzt sind aber die Kinder nicht mehr zuhause, die sind ausgeflogen. Und trotzdem, ich wüsste nicht, woher ich Zeit nehmen soll. Ich kann auch nicht anfangen mit Serien. Zudem, durch das, dass ich eben so häufig im Kino sitze, eben 3-4 Mal pro Woche, ist mir der Bildschirm einfach zu klein. Ach. Ich schaue nicht gerne Filme im Fernsehen. Ich schaue im Fernsehen, also bis vor Corona habe ich eigentlich nur Nachrichten und Sport geschaut. Sonst gar nichts. Ab und zu den Tatort. Und jetzt mit Corona habe ich angefangen, so Softkrimis schauen. So seichte Fernsehkost, wo ich finde, passt sehr gut. Passt sehr gut, aber mehr will ich gar nicht. Mehr will ich
Thema
nicht.
Krimi, wie hast du Knives Out gefunden?
Ja, schön natürlich. Im Agatha Christie-Stil inszeniert, ja. British, gute Darsteller. Ja. Ein Rätsel im Kino, ja natürlich, wo man mitmachen kann und verblüffend bis zum Schluss.
Ja, das ist so der Ryan Johnson. Nein, nein. Du, Alex, wir haben eigentlich schon fast am Schluss 45 Minuten geredet. Und vielleicht hast du noch 1-2 Fragen an mich, dann darfst du sie gerne stellen. Und sonst würde ich sagen, wenn du ein Schlusswort hast, darfst du das sagen. Und sonst bedanke ich mich auch herzlich. Aber hättest du noch 1-2 Fragen?
Ja, mich würde es natürlich schon noch interessieren, wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du da machst. Und auch, wie du dich finanzierst. Ich meine, man muss ja auch Miete zahlen und alles. Und ich finde das etwas total Lässiges, was du da machst. Aber bei mir ist es ja in meinem Leben auch immer darum gegangen, wie kann ich trotz der Behinderung genug Geld verdienen, um eben in dieser teuren Schweiz zu überleben. Und mir ist jetzt das gut gelungen, weil ich dürfen immer für Massenmedien arbeiten. Und du machst das da für dich sehr privat. Erstens, wie bist du dazugekommen? Zweitens, wie finanzierst du dich?
Okay. Wie bin ich dazu gekommen? Durch eine schwere Operation. Ich bin eigentlich Buchhalter von Beruf. Ich habe eine Anlehre gemacht im KV. Aber ich hatte 2015 eine schwere Operation, die ziemlich auf die Kippe gestanden ist. Eben ein Nierenplatz, Blutvergiftung, notfallmäßige Spital, eine 50-50-Operation. Und dann hast du nachher in der Reha und alles hast wirklich Zeit zum Studieren. Wenn du so nahe am Himmelsdorf vorbeigeruggelt bist, ob das, was du machst, wirklich dich erfreut. So. Und weil ich eine IV-Anlehre gemacht habe, ist jetzt das Finanzielle jetzt nicht der Anreiz, den du hast beim Arbeiten, weil du eine gute Rente hast. Und ich würde eigentlich meine Rente minimieren, aber mit etwas, wo ich Freude habe daran. Und dann habe ich mich dann entschieden, nach dieser Operation mal mir so Sabbatier zu machen und wirklich mal sagen, ich könnte das Leben von der Rente vollumfänglich, weil die Miete geht. Das ist eine Genossenschaft, wo ich sehr wenig muss zahlen, also liegt das auch noch in der Rente drin. Und dann habe ich mir das wirklich mal überlegt. Ich bin immer mit YouTube gross geworden. Das ist so parallel fast ein bisschen gelaufen. Und dann habe ich auch mit Filmkritiken angefangen. Zuerst das Medium. YouTube kennenzulernen, weil einen Film kannst du gut dich dran heben. Du erzählst ein bisschen über die Schauspieler, ein bisschen über die Handlung, dann ein bisschen über die subjektive Wahrnehmung. Und dann habe ich einmal eine Filmkritik gemacht über Behinderung im Film. Und dann habe ich dann auf das enorm viel Resonanz bekommen, weil ich gesagt habe, ich sei selber im Rollstuhl. Und dann habe ich dann so gedacht, ich muss das Konzept ändern. Und mehr das Thema Behinderung thematisieren, weil das gibt es auf YouTube so nicht.
Und du hast die Kritik auf YouTube gemacht?
Ja, ja. Und dann habe ich dann das Konzept geändert und ich bläudere gerne mit vielen Leuten und vor allem mit verschiedenen Welten, also auch Anschauungen, weil da kann ich immer auch etwas für mich mitnehmen. Und so hat sich dann Jans Rolle in der Welt ein bisschen entwickelt. Momentan verdiene ich mit YouTube noch nichts. Ich sage es immer so, dass YouTube aber meine Visitenkarten ist. Weil jetzt werde ich auch oft eingeladen für Vorträge oder für Moderationen jetzt schon, wo ich mich so langsam an einen Geldbetrag antaste. Ich werde aber von der IV subventioniert momentan noch mit der Rente, aber ich muss immer parallel abrechnen, wenn ich etwas verdiene, dann komme ich dort und dort weniger rüber. Das gibt auch wieder Diskussionen bei der IV, würde jetzt aber zu lang gehen. Aber momentan habe ich so ein, nicht jetzt durch Corona habe ich kein geregeltes Einkommen mehr, aber ich habe verschiedene Angebote auf dem Tisch liegen, wo sich durch das entwickelt hat. Also ich verdiene mit dieser Materie noch nichts, aber durch das natürlich.
Das ist natürlich ganz wichtig, oder? Dass man sich so auch Referenzen macht, dass man so auffällt, dass man so quasi den Kopf aus der Masse kann strecken. Und nur so geht es ja. Nur so. Wie ich am Anfang über die Jugendzeitung regelmässig markiert habe und dann ist es ein Selbstläufer geworden. Und ich gratuliere dir.
Danke, danke, danke.
Danke vielmals.
Ja, danke.
Mach es weiterhin ganz gut. Ja, sicher. Wenn du weiterhin so begeisterungsfähig bist und so neugierig, dann sehe ich da gar kein Problem.
Nein. Da entwickelt sich auch immer wieder Neues. Also eben jetzt, die Interviews habe ich jetzt reduziert. Also das reine Interview auf YouTube, das mache ich nur noch einen Zusammenschnitt. Weil auch Sehverhalten auf YouTube muss schnell passieren und so. Und habe dann für mich das neue Mysterium gefunden, den Podcast. Weil hören, Podcast steigt gerade momentan sehr, auch vom Ansehen her. Und dann tue ich das ganze Interview als Podcast veröffentlicht. Und so mache ich jeden glücklich. Die das Ganze wollen und die nur einen Zusammenschnitt wollen. Und so fahre ich momentan sehr gut. Nein, Alex, ich war am Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich. Wenn du Schlusswort hast, darfst du jetzt noch etwas mitgeben. Es darf gesungen werden, es darf ein Witz erzählt werden. Das ist mir völlig gleich. Und ich bedanke mich auch herzlich. Und vielleicht sieht man sich bei Rock'n'Roll einig oder sonst behinderte Community schon recht vernetzt miteinander.
Also gut, ich tue nicht singen. Und für ein Schlusswort. Ja, gut, doch das. Rock'n'Roll, Behinderung im Kurzfilm, findet statt im September in Basel, in der Kaserne. Und die Kaserne ist so gross, dass man es auch mit Corona durchführen kann. Also da möchte ich darauf hinweisen. Und statt dem Schlusswort einfach dich fragen, an ein Drehbuch hast du noch nie gedacht?
Nein, aber ich bin schon angefragt worden, ob ich meine Geschichte in eine Biografie erzählen will. Und da sind wir jetzt ein bisschen dran, vielleicht mit jemandem zusammen etwas zu schreiben. Das habe ich schon mal gehört, aber ein Drehbuch, du, ich liebe Filme, vielleicht fliegt mir da mal auch ein Drehbuchautor, wo ich etwas zusammen machen kann, wäre ich sofort dabei. Du, ich bin für alles offen, ich mache alles, weil nur Work in Progress entwickelt man sich weiter, habe ich das Gefühl.
Und solange die Neugierde und Begeisterungsfähigkeit noch so gross sind, kommt das schon gut.
Danke vielmals.